Zu Gast bei mir heute im FAZ-Podcast Beruf und Chance ist Anna Herken. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Das ist ein Bundesunternehmen und es setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Entwicklungszusammenarbeit ein. Das ist so ein Traumarbeitgeber auch für Studierende, die irgendwie was Internationales oder was mit Entwicklungszusammenarbeit machen wollen. Für Anna Herken ist die GIZ aber eine Station nach vielen, vielen anderen, weil ihr Lebenslauf ist super divers. Sie ist immer wieder hin und her gewechselt zwischen Management, vor allem in der Finanzbranche, und eben diesem Thema Entwicklungszusammenarbeit. Außerdem hat sie zahlreiche Ehrenämter. Eines davon hat sie zuletzt besonders bekannt gemacht und in die Schlagzeilen gebracht. Die Initiative Die Nächste. Da geht es nämlich um häusliche Gewalt in der Partnerschaft. Und im Zuge dessen hat Anna Herken auch öffentlich gemacht, dass sie selbst eine Betroffene ist von häuslicher Gewalt, dass sie das also selbst schon mal erlebt hat. In unserem Interview reden wir unter anderem auch darüber, wie schwer ihr persönlich es gefallen ist, gemeinsam mit den anderen Frauen dieses Thema wirklich offen anzusprechen.
Ich würde sagen, so der treibende Moment war, dass es ein total totgeschwiegenes Thema ist, dass es total höchst stigmatisiert ist, dass wir uns so durch Zufall zueinander kamen, wir betroffenen Frauen, und wir sind alles Frauen, die eher sozusagen in guten Positionen arbeiten, und dann dachten, das kann doch nicht sein, dass wir eigentlich so stark sind und wir haben Führungspositionen. Und trotzdem erzählen uns alle, wir sollen darüber schweigen, weil das irgendwie komisch aussieht, weil wir auf unsere Reputation achten müssen, weil man denken könnte, wir sind dann im Job schwach. Und haben uns dann gesagt, nee, das geht aber nicht.
Anna Herken ist alles andere als schwach. Das merkt man in diesem Gespräch. Sie ist eine, die mutig ist und den Mund aufmacht, in diesem Thema und in vielen anderen auch. Denn ihr Lebensweg ist sehr bunt und sehr facettenreich, und es ist auch deshalb ein besonderer Lebensweg, weil sie es sich nie leicht gemacht hat. Sie hat immer die Schwierigkeiten gesucht und die Herausforderungen, und wie sie es letztlich geschafft hat, so weit zu kommen und woher sie all diesen Mut nimmt, das diskutieren wir in diesem Gespräch. Ich bin Nadine Böß und ich bin hier in der FAZ verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance, und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Hallo Anna Herken, wir sitzen hier in einem digitalen Setting heute. Ich bin sehr froh, dass das so geklappt hat, weil bei unserem ersten Versuch, uns zu treffen, hat uns tatsächlich leider der Bahnstreik dazwischen gegrätscht. Deswegen ist Anna jetzt in Berlin und ich bin in Frankfurt, und ich freue mich sehr, dass wir uns auf diesem modernen Wege dann trotzdem treffen und sprechen können. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch total. Und ich habe auch gerade gedacht, wir haben uns letztes Mal ja auch in Person getroffen, was ja schön war.
Genau, das ist auch der Grund, warum wir uns duzen, falls sich darüber jemand wundert. Wir kennen uns schon von einem vorherigen Interview. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da warst du noch bei der Allianz und wir hatten so ein völlig anderes Thema. Da ging es nämlich um das Generalistin sein, also so um Menschen, die ganz, ganz viel können und die auch vielleicht so die Neigung haben, öfters mal die Positionen zu wechseln. Da hast du mir erzählt, dass du öfters mal industriefremd irgendwo reingekommen bist und erst mal ganz gern ein paar dumme Fragen gestellt hast und das aber auch überhaupt nicht schlimm findest, sondern eigentlich eher cool findest. Und jetzt ist es so, dass du mittlerweile ja tatsächlich auch schon wieder in einem neuen Job bist. Ja, du bist mittlerweile bei der GIZ und du warst auch früher schon mal in der Entwicklungshilfe tätig, bist jetzt zurück in der Entwicklungshilfe, du bist Vorständin geworden. Ich würde dich gern fragen, welche dumme Frage hast du eigentlich gestellt, als du da zum ersten Mal hingekommen bist?
Bei der GIZ, ich glaube, ich stelle da immer noch dumme Fragen manchmal, weil das natürlich eine ganz große Organisation ist und macht so viel verschiedene Sachen, dass ich da immer noch ich habe jetzt ja meine 100 Tage hinter mir. Aber da kann man, glaube ich, gar nicht genug fragen, weil es da so viel zu verstehen gibt. Aber weil es auch eben echt spannend ist.
Fällt dir irgendein Beispiel ein, was für dich jetzt irgendwie aus deinem alten Kontext kommend so komplett neu war?
Also was ich merke, wo ich so die größten Lernkurve habe, ist, also zum einen natürlich bei vielen Themen, weil wir ja viele Themen betreuen, aber auch, dass es eben wirklich, das ist ja ein Bundesunternehmen,
Und dieser Bundesanteil, dass es da schon Unterschiede gibt, also auch in der Art, wie wir arbeiten, aber auch wie bestimmte Kennzahlen sind. Und das sind so Sachen, da lasse ich mir auch immer noch was erklären natürlich.
Ist das so ein großer unternehmenskultureller Unterschied, wenn man so aus einem Wirtschaftsunternehmen kommt und du sagst, es tickt einiges anders? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich empfinde das jetzt zu so einem großen Unternehmen wie der Allianz gar nicht. Also es ist unterschiedlich, es ist anders. Kann ich auch gleich was zu sagen, aber das ist gar nicht so unterschiedlich, ne? Weil auch bei der Allianz haben wir ja auch ganz viele Sachen erstmal thematisch gemacht, so Nachhaltigkeit und so Themen, die gar nicht so weit auseinander lagen. Und ich fand auch die Kultur, so große Organisationen, glaube ich, sind ja auch oft sehr ähnlich in der Kultur, wie sie sind. Aber es ist sicherlich auch anders gegenüber, weiß ich nicht, kleineren Finanzunternehmen oder Venture-Capital-Bereich. Also da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt Unterschiede, aber es gibt dann auch immer wieder viel mehr Gemeinsamkeiten, als man so denkt.
Was wäre zum Beispiel so ein Unterschied?
Also ein Unterschied für mich ist natürlich, ich bin ja ein bisschen so ein Zahlenmensch und ich will immer so Output messen in Zahlen und brauche dann auch immer so meine KPIs und so, um mich zu orientieren, waren wir jetzt gut oder schlecht. Und das ist was, da ticken wir ein bisschen anders. Wir haben das auch, aber natürlich viel schwächer als ein Finanzunternehmen. Und da sind so Unterschiede, dass ich dann manchmal so denke, ah, jetzt möchte ich aber mal so nachmessen, wo stehen wir denn? Und das ist nicht genauso, also es sind Unterschiede. Das ist anders, dass dieses Zahlengetriebene, ne? Also das in einem Finanzunternehmen weiß ich dann irgendwie, ich habe meinen Operating Profit oder so bestimmte KPIs erreicht und dann ist gut. Und bei uns sind das natürlich auch Zahlen, aber da ist natürlich auch viel mehr das, was nicht ganz so sichtbar ist, ne? Das, was dahinter ist, was erreicht werden muss.
Und für dich im täglichen Arbeiten, ist das positiv oder ist das negativ? Also bist du so ein Zahlenmensch, der eigentlich so von innen heraus sagt, jetzt würde ich gerne nachmessen und muss es unterdrücken? Oder ist es mehr so eine Gewöhnungssache? War lange anders und ist jetzt auch gut, wenn es wieder anders ist?
Ich glaube, ich bin gar nicht so ein Zahlenmensch. Ich bin aber eher so, ich sage mal, ich bin sicherlich eher so zack, zack und machen und sofort immer umsetzen und denke immer so ans Ergebnis und bin so sehr ergebnisorientiert. Und das ist bei uns jetzt und das ist überhaupt keine Bewertung, ob das besser oder schlechter ist. Das passt bei uns einfach besser. Es ist sehr viel konsensualer. Also das, der Weg zu etwas ist länger, weil man eben mehr Leute mitnimmt und auch mehr Perspektiven reinnimmt. Und das ist sicherlich ungewohnt. Oder muss ich mich noch dran gewöhnen teilweise, obwohl ich es, wie gesagt, auch positiv finde.
Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, habe ich gelesen, dass du eigentlich ganz gerne, wenn du irgendwo neu reinkommst, erstmal ein bisschen die Spielverderberin spielst. Ist das richtig?
Die Spielverderberin, ich weiß, was du meinst. Nee, nicht die Spielverderberin. Ich glaube, das ist eher so dieses, ich finde das Gute. Und wenn man neu ist, man kann ja die ganzen Fragen stellen, die viele gar nicht mehr stellen, weil entweder wenn man so lange irgendwo ist, fragt man sich viele Dinge gar nicht mehr oder man adaptiert sich ja auch. Und das finde ich so dieses neu zu sein und diese komplette Freiheit zu haben, wirklich jede, ich sag mal, doofe und nicht doofe Frage zu stellen. Und das finde ich einen totalen Luxus, weil das ist natürlich befriedigt, das so die Neugierde, aber das ist ja auch eine große Freiheit. Und das ist so dieses Spielverderber, ist damit eher so gemeint, dieses Fragen zu stellen, die dann manchmal eben auch so ein bisschen unbequem sind oder wo man sagt, ja, die sind vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten.
Und bist du da ganz konkret mit irgendwas angeeckt?
Nicht mit jetzt ganz konkreten Fragen, aber ich weiß schon, dass ich sehr viel frage, aber eben auch aus einem wirklichen Interesse, weil ich will immer alles verstehen und bevor ich irgendwie bewerte, muss ich ja auch verstehen, wieso Dinge so sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon manchmal ein bisschen nervt.
Aber du bist ein neugieriger Mensch, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch immer total neugierig und man sieht dir und hört dir auch so an, dass dir das Spaß macht dann auch, diese Fragen stellen zu dürfen, ne?
Ja, genau. Also ich empfinde das als großes Privileg, dann fragen zu dürfen und dann auch zu verstehen und auch verschiedene Antworten zu hören. Und das ist natürlich immer einfacher, je neuer man ist, weil irgendwann mal denkt man immer, kann ich das jetzt noch fragen oder ist das jetzt blöd? Nach 5 Jahren wird ja sozusagen der Frageraum immer kleiner.
Ja, das ist wie wenn man den Namen von einer Person vergessen hat und sie aber schon sehr lange kennt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, die GIZ hat 25.000 Mitarbeiter, roundabout, wenn ich da nicht falsch liege. Wie ist das denn für dich, so unglaublich viele Menschen zu führen? Und kannst du ein bisschen sagen, wie du führst und wie du so bist als Führungskraft?
Ja, also Wir sind ja 3 Vorstände, wir haben uns das aufgeteilt. Also wir haben ja verschiedene Bereiche. Also ich habe zum Beispiel den Afrika-Bereich, die digitale Transformation. Dann haben wir den Bereich International Services und dann auch so Stabsstellen. Also wir haben uns das sozusagen zu dritt aufgeteilt, sodass wir dann jeweils in unseren Bereichen die Führung haben. Ich finde das total spannend, gerade weil das natürlich auch sehr unterschiedliche Teams bei mir jetzt sind. Also wie gesagt, das digitale Team ist in Deutschland und auch sicher nochmal ganz anders als das große Team in Afrika. Insofern sind da sehr unterschiedliche Menschen. Und in der Führung, ja, also ich bin sicherlich in der Führung immer relativ ähnlich. Ich würde sagen, ich bin ja ein eher nicht hierarchischer Mensch und ein Mensch, der sozusagen sehr an anderen Menschen interessiert und an deren Ideen. Und insofern ist so dieses, ich sag mal, ich habe modernes Führungsverständnis, weil vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht ist es eher auch dieses skandinavisch geprägte Führungsverständnis und eher so dieses sehr zielorientierte, dass ich mich freue, mit anderen Menschen was zusammen zu machen und daher auch jemand bin, der sehr viel abgibt, sehr viel vertraut und ich glaube, sehr auf Augenhöhe begegnet.
Mhm. Skandinavisch geprägt, das passt auch deshalb zu dir, weil du halb Schwedin bist, richtig?
Ja, genau.
Und inwieweit hat das auf dich gefärbt? Also hast du in Skandinavien auch mal irgendwie Arbeitswelt kennengelernt? Habe ich im Lebenslauf nicht entdeckt.
Weil das ist ganz lustig, weil ich weiß, dass meine Mutter immer sagt, oh Gott, zu uns Kindern, ihr könnt nicht in Schweden arbeiten, weil ihr seid viel zu direkt und deutsch. Insofern, okay. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Skandinavischen zu tun hat, aber wie gesagt, ich mag überhaupt keine Hierarchien. Ich finde so dieses gemeinsam zu arbeiten und wirklich auch eher auf so einer Augenhöhe und Diskussion und Input von allen zu schätzen, das ist mir eigentlich total wichtig und entspricht ja auch wieder eher so dieser Neugierde, ich habe auch mal gar nicht so viel Lust, dann da selber so viel zu reden. Ich will dann immer lieber hören, was die anderen für tolle Ideen haben, weil ich das viel spannender finde natürlich.
Mhm. Und du hast vorhin schon mal angerissen, dass es so ein paar Themen gibt, die du jetzt bearbeitest und mit denen du auch früher schon Berührungspunkte hattest, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und ich habe anderswo gelesen, dass du es irgendwie auch nicht magst, Themen so isoliert voneinander zu betrachten. Also nicht nur auf die Nachhaltigkeit zu gucken oder jetzt in dieser Rolle nicht nur auf den Hunger in der Welt zu gucken, sondern das für dich oft so viele Themen dann Hand in Hand gehen. Ist es richtig? Und hat das auch wieder so ein bisschen mit diesem Generalistensein zu tun, dass du das magst, irgendwie Querverbindungen zu suchen und zu finden?
Ja, vielleicht. Also erstens glaube ich natürlich, dass ganz viele Themen heutzutage ineinander greifen. Also dass dieses isolierte Betrachten nicht mehr geht. Und bei Nachhaltigkeit, wie gesagt, ich habe das ja auf der Wirtschaftsseite und auch im Wirtschaftsministerium vor, weiß ich, ganz langer Zeit betrieben. Und da war das immer so, dass ich so das Gefühl hatte, damals war da zum Beispiel Wirtschaft immer so in einer Denkrichtung und Nachhaltigkeit war alles eher so in einer anderen Box. Und man hat dann eben immer so geguckt, sodass sich das nicht zu sehr in die Quere kommt und auf der Wirtschaftsseite oft so diese Abwehrhaltung auch gehabt, ach, das könnte jetzt ja nur in Kosten und Vorschriften enden. Und das finde ich ganz schön, dass sich das eben so anders entwickelt hat. Also, dass die Themen viel mehr zusammengewachsen sind. Und zum Beispiel jetzt auch bei der Allianz habe ich mich ja mit Nachhaltigkeit beschäftigt und auch zu sehen, nee, das ist jetzt wirklich auch ein Teil der DNA dieses Unternehmens geworden. Und das wird da ernst genommen und ist also wirklich zusammengewachsen. Und das war eben auch so diese Sichtweise zu sagen, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht mehr irgendwie sowas, was neben unserem Business läuft, sondern es ist Teil davon und das ist auch ganz wichtig. Und es ist zum einen wichtig, weil wir daran glauben, weil es wichtig ist, aber es ist auch Teil unseres Geschäftsmodells. Und das so zu sehen, wie das sich immer mehr verzahnt und immer mehr akzeptierter wird, das finde ich total spannend und erfreulich. Also insofern, glaube ich, entwickelt sich da natürlich auch ganz, ganz viel gerade. Und diese Schnittstellen zu verstehen.
Okay, du hast gerade schon erwähnt, dass du mal im Wirtschaftsministerium gearbeitet hast. Das ist ziemlich lange her, aber es bietet so ein bisschen den Einstieg mal in deinen Lebenslauf einzutauchen, weil vielleicht gar nicht allen klar ist, was du so bisher gemacht hast. Und dass es auch irgendwie immer so ein gewisses Pendeln war zwischen Politik und Wirtschaft, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du eigentlich sagen, was du lieber magst, also Politik oder Wirtschaft?
Nee, weil eigentlich war ich ja immer, egal ob ich im Privatsektor, öffentlichen Sektor war, immer an dieser Schnittstelle tätig. Und insofern war das jetzt gar nicht so unterschiedlich, kann ich gar nicht sagen. Ich fand beides ganz toll und beides ist wichtig und beides ist auf eine Art, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sehr ähnlich. Und trotzdem bin ich froh, dass ich so diese doch manchmal ein bisschen anderen Kulturen erleben durfte und auch verstehen gelernt habe. Also weil das schon, glaube ich, wichtig ist, so zu überlegen, auch zu verstehen, also wie tickt zum Beispiel die Privatwirtschaft. Das war mir vorher, obwohl ich mit Privatsektor zu tun hatte, auf der öffentlichen Seite gar nicht so ganz klar. Und das hat mir schon sehr geholfen, da auch ein Teil davon zu sein und das zu verstehen.
Und es kommt noch eine andere Kultur rein, weil ganz ursprünglich bist du ja Juristin eigentlich. Ja. Das spielt ja auch noch mit rein. Das ist auch irgendwie wieder was, wo ich mir gedacht habe, das ist ja sowas, was man Generalisten gerne nachsagt. Die studieren Jura oder Wirtschaftswissenschaften, weil sie sich schon in der Schule so ganz schwer zwischen den vielen Fächern, in denen sie gut sind, entscheiden können. War das bei dir auch so?
Ja, wobei, genau, also ich wollte früher zur UNO und ich wollte so gerne Journalistin werden. Und mich hat auch so Kriegsreporter, ich hatte immer so Bücher gelesen von Kriegsreporterin. Und dann hatte mir mal ein Journalist gesagt, ja, aber es wäre toll, wenn du dafür was eine ordentliche Basis hast. Und so kam ich zu Jura, insofern schon so ein bisschen, weil ich dachte, ich mache mal was vernünftig ist und womit ich dann eine breite Generalistenbasis habe. Also, und mir hat das auch immer total Spaß gemacht. Also ich finde Jura toll, aber ich wollte nie Anwältin werden.
Warum nicht?
Ach, ich weiß nicht, irgendwie, das ist auch ein toller Beruf, aber ich hatte ja immer so die, unter dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt vielleicht schon, aber ich wollte immer viel international unterwegs sein und mich hat ja eher so dieses Politische und so sehr Konkrete interessiert. Insofern war das nicht zur Diskussion.
Ja, aber Kriegsreporterin bist du dann auch nicht geworden. Kannst du mal erzählen, wie du nach dieser Entscheidung, also Anwaltskarriere ist auf jeden Fall nichts für mich, mit diesem Jurastudium im Gepäck dann ins Berufsleben gestartet bist?
Na, nach dem Jurastudium war ich ja in den USA und habe da auch schon mal bei der Weltbank gearbeitet und stand dann auch vor der Frage, ob ich noch das zweite Staatsexamen mache, was ja relativ wichtig ist bei Juristen, dass man das noch mitmacht. Und das war eine ganz schwere Entscheidung, weil ich so dachte, oh, jetzt muss ich da noch mal so durchquälen. Aber ich habe das dann gemacht, einfach um sozusagen vollwertige Juristin zu sein. Aber irgendwie war mir das, ich weiß auch nicht, mir war immer klar, dass ich eher wieder in einen anderen Bereich gehe. Also insofern habe ich das eher so als Grundausbildung gesehen. Und ich profitiere da auch von, weil ich glaube, ich habe da viel gelernt.
Zum Beispiel?
Na, dieses sehr präzise Schreiben, sehr präzise an Sachverhalte rangehen, sehr konkret sein, das ist was, ich bin ein extrem strukturierter Mensch bei solchen Sachen. Also das glaube ich, das habe ich sicherlich auch dem Studium zu verdanken.
Okay, und also dann war Weltbank, zweites Staatsexamen und was hast du danach gemacht?
Genau, dann hatte ich noch so ein Stipendium und war dann in Genf bei der World Trade Organization und bin dann aber von da relativ schnell ins Bundeswirtschaftsministerium gewechselt. Also da gibt's ja so ein Aufnahmeverfahren, so ein Assessment Center. Und das hat mich interessiert, weil ich zu der Zeit in Genf so an Welthandelsfragen gearbeitet habe. Und da habe ich eben viel Kontakt gehabt mit Vertretern vom Bundeswirtschaftsministerium. Und die meinten dann, ja, das passt doch super. Und ja, dann bin ich ins Bundeswirtschaftsministerium gegangen und war da mehrere Jahre. Und das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und bin dann aber gefragt worden von meinen ehemaligen Vorgesetzten der Weltbank, weil es dann eine schöne Position gab, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen. Und so bin ich dann wieder sozusagen in den USA gelandet.
Und da hast du Projektarbeit gemacht, richtig?
Na, ich war bei einem Gremium, das hieß Inspection Panel. Das war ein Gremium, was sozusagen sich Projekte angeguckt hat der Weltbank, die so ein bisschen schiefgegangen waren. Also wo Leute vor Ort, also zum Beispiel in Indien, gesagt haben, da gibt's ein großes Weltbankprojekt, Infrastrukturprojekt, wo es Umweltschäden gibt oder wo, soziale Kompensation nicht stattfindet. Und wir sind dann da reingegangen und haben uns das angeschaut und ja, einfach geguckt, wie kann man dieses Projekt sozusagen wieder auf die Bahn kriegen, sodass das einen positiven Impact hat. Also insofern echt spannend, weil ich zum einen in vielen Ländern sozusagen arbeiten durfte, aber auch ja, sehen durfte, was auch alles schiefgehen kann, was ich ganz interessant finde, weil sind ja so die Seiten, die sieht man oft nicht. Und das hat mir, finde ich, auch sehr geholfen. Also auch so zu sehen, dass es manchmal Kleinigkeiten sind, die darüber entscheiden, ob so ein wichtiges Projekt gut läuft oder nicht gut läuft.
Und das hat doch wahrscheinlich eine Basis geschaffen für genau das, was du heute machst,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das hat ja viel damit zu tun.
Total, ja, ich habe das auch geliebt. Ich habe diese Arbeit geliebt. Ich fand das toll. Ich habe dann auch in Afrika gearbeitet. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen oder beziehungsweise erwartet. Und
da war mir einfach klar, dass ich aus familiären Gründen diesen Job nicht weitermachen kann und wir wieder nach Europa zurückgehen wollten. Aber es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Also weil es wirklich sehr konkret war und wirklich tolle Projekte waren.
Fällt dir jetzt schon irgendwie in deiner jetzigen Tätigkeit irgendetwas ein, wo du sagst, wenn ich damals diese Station nicht gehabt hätte, dann hätte ich das oder jenes nicht gewusst oder das verstehe ich jetzt besser. Kann man das irgendwie festmachen? Hast du da ein Beispiel?
Also ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich durch den Job damals bei der Weltbank gesehen habe, wie wichtig es ist, mit den Menschen vor Ort zu arbeiten, auf Augenhöhe. Das war zum Beispiel auch damals immer so ein Ergebnis von Projekten, die nicht so gut gelaufen waren, die dann so aus den Büros in Washington geplant waren und man nicht genug geguckt hat, was ist denn vor Ort überhaupt gebraucht und vor allem mit den Leuten vor Ort gesprochen hat, was braucht überhaupt, ne? Oder was sind eure Bedenken? Und das ist was ich heute enorm wichtig finde. Und das ist ja auch so ein Thema der GIZ, wofür die GIZ ja auch steht, dass die sagen, wir arbeiten ganz viel vor Ort auf Augenhöhe mit den Partnern, mit den Menschen. Und das ist sicherlich auch die Stärke der GIZ. Insofern war das zum einen was, wo ich gesagt habe, ich habe total Lust, bei der GIZ zu arbeiten. Aber ist auch jetzt was im Rahmen des Jobs, was mir total wichtig ist. Also ich war jetzt in den ersten 3 Monaten auch zweimal schon sozusagen in unseren Außenbüros in Ruanda und Nigeria. Und einfach, um das besser zu verstehen, was wir da eigentlich machen und mit wem wir da arbeiten. Und das ist mir total wichtig. Und das ist sicherlich auch noch eine Nachfolge von meiner vorherigen Arbeit.
Wie ist das denn eigentlich, jetzt so einen Job zu starten in so einer extrem krisenbehafteten Weltlage? Es wird ja eigentlich immer überall alles schlimmer gerade. Ist das für dich schwierig?
Das ist schon ein ganz schöner Stretch. Also ich sehe das natürlich an der Organisation, weil wir sind natürlich sehr betroffen. Viele, also ein Großteil der Länder, in denen wir aktiv sind, sind von Fragilität zum Beispiel betroffen. Also das ist schon für die Organisation heftig. Andererseits ist es auch wiederum die Stärke der Organisation und auch der Menschen bei uns, dass sie natürlich, das ist so ein Menschentyp, der in der Krise sich gut anpassen kann und sehr leistungsfähig ist. Also insofern bin ich da auch sehr dankbar, weil ich da sehr viel lerne von sozusagen den Mitarbeitern und der Organisation. Aber es ist schon, natürlich ist es eine Belastung, weil es sehr viel ist.
Resilienz braucht man da, oder?
Resilienz und auch so ein Pragmatismus, ne? Es ist ja Resilienz und es ist auch so dieses, okay, jetzt ist es leider suboptimal alles und ich lasse mich, ja, also es ist Resilienz, aber auch dieses, ich bin pragmatisch und finde hier trotzdem eine Lösung. Und das finde ich ganz großartig.
Und du sagtest, das ist so ein Menschentyp, der hier arbeitet und die sind so. Ist man so oder kann man das eigentlich lernen?
Das weiß ich nicht, ich kann ja auch so schwer pauschalisieren, aber also das ist schon so, ich denke, die sind echt toll, die sind so motiviert, die Leute bei uns und sind natürlich auch spannende Biografien, ne? Da sind ja ganz viele, die haben jahrelang dann im Ausland gelebt, in interessanten Ländern und an Projekten gearbeitet. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das lernen kann, ob die schon immer so waren, aber das empfinde ich als totale Bereicherung und total inspirierend, dass ich da manchmal so denke, oh Gott, und jetzt ist ja schon wieder Krise, die sind krisenerprobt und optimistisch und pragmatisch und das ist schon besonders.
Jetzt sind wir total abgeschweift von diesem Lebenslauf, weil ich fand, da war vorhin auch noch eine interessante Nebenbemerkung drin, dass du dann in dieser Phase dein erstes Kind erwartet hast. Und dann hast du dich entschieden, also aufzuhören mit dem Job bei der Weltbank und bist zurückgekommen nach Deutschland dann?
Ja, genau. Also ich bin dann mit meinem Partner, wir sind dann nach Europa zurückgegangen, aber ich merke, mir hat der Job bei der Weltbank so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde so gern irgendwie in diesem Feld bleiben. Und es gibt ja die European Bank for Reconstruction and Development, die sitzt in London. Und da war dann die Möglichkeit, dass ich da arbeite, in einem Job, der auch nicht ganz so viel Reisetätigkeit hatte. Und insofern sind wir dann eben nach London gegangen. Und das war eigentlich so das Wichtigste, dass ich so gedacht habe, wenn ich Neugeborenes habe, möchte ich nicht mehr irgendwo in Afrika wochenlang arbeiten. Das fand ich schwierig. Und dann bin ich eben dahin gegangen. Und es war auch sehr spannend, weil das eine Zeit war, das ist ja eine Bank trotzdem, also eine internationale Finanzinstitution. Und genau als ich kam, fing dann die Finanzkrise an mit Lehman Brothers. Insofern was ganz anderes, aber auch total spannend, weil ich da eben zwischen sozusagen dem Bankmanagement gearbeitet habe an der Schnittstelle zu einem Board, einem Aufsichtsrat, der aber eher aus Regierungsvertretern besetzt war. Und das fand ich interessant, eben einfach diese zwei verschiedenen Kulturen in einer so unfassbar vehementen Krise. und da zu vermitteln. Und das war auch eine ganz andere Lernkurve, aber auch extrem interessant.
Naja, ich sehe schon, du hast ein Händchen in krisenbehafteten Zeiten, wo neu reinzukommen.
Stimmt. Aber ich überlege gerade, weil die Krise war immer schon ein paar Wochen vor mir da. Ich habe gerade, ist ja Kausalität, andersrum ist es nicht.
Ja, nee, das wäre ja auch merkwürdig. Und was man auch da sieht, ist, dass es wieder irgendwie so eine Schnittstellentätigkeit ist oder dass du auch so eine Begeisterung hast jetzt über diese Schnittstelle, an der du da gearbeitet hast.
Ja, das war total. Und das war aber auch interessant, weil das war dann schon sehr finanzlastig. Also, und da habe ich dann eben mit meinem Jurastudium schon gemerkt, dass ich so teilweise sagte, oh Gott, ich verstehe hier teilweise ganz viel gar nicht. Und ja, insofern war es spannend. Und dann habe ich eben gerade, weil ich so viel nicht verstanden habe, gedacht, jetzt muss ich noch mal so ein MBA machen mit auch so Finanzschwerpunkt, damit ich mal irgendwie so zumindest die Papiere, die ich da alle lese, besser verstehe. Und habe das dann eben in der Zeit auch noch gemacht. Insofern war das echt eine sehr, sehr, ja, sehr reiche Zeit.
So, dann hast du gearbeitet, hast in Cambridge einen nicht ganz unanspruchsvollen MBA verfolgt, sehr kleines Kind gehabt und bist, soweit ich informiert bin, während dieses MBA-Studiums auch nochmal schwanger geworden.
Ja, und hab noch mein Kind bekommen. Das weiß ich ja.
Ja, wie geht sowas? Also, das hört sich wahnsinnig stressig an.
Ja, im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr. Also, es war dann natürlich, es war schon intensiv, aber ich habe dann, weiß nicht, ich habe das dann eben so auch eher pragmatisch gelöst. Also, ich hatte dann immer, weiß ich, eine Nanny dabei, die im Nachbarzimmer mit meinen, weiß ich, Kindern saß und ich bin dann irgendwie zwischendurch rausgegangen. Also, es war so, schon so ein bisschen chaotisch. Aber es hat mir irgendwie Freude gemacht und aber es war schon sehr anstrengend. Aber irgendwie hat die Freude über, glaube ich, war so stärker.
Bist du so ein Mensch, der dann so Stress bei der Arbeit gut kompensiert mit, ja, ich sag mal, diesem Kinderstress? Also, dass so eine ganz andere Art ist, sich um Kinder zu kümmern, die auf eine ganz andere Art stressig ist? Und kannst du da drin Ausgleich finden?
Also, eigentlich finde ich jetzt, also meine Kinder habe ich auch, ich finde die eigentlich. Das ist interessant. Ich finde meine Kinder relativ selten stressig. Heute habe ich es auch alles verdrängt, als sie klein waren. Und ich finde Arbeit auch oft, ich finde Arbeit meist gar nicht so stressig, weil die mir, also ich habe immer das Glück, dass es mir relativ viel Spaß macht. Ich glaube, was ich stressig fand in der Phase war eben dieses zu wenig Zeit zu haben, zu schlafen, sich, weiß ich, gesund zu ernähren. Also diese Rahmenbedingungen, ich glaube, das war das, was ich anstrengend fand. So meine Kinder, auch wenn die klein waren und kleine Kinder sind ja immer ein bisschen schnervig manchmal, so süß sie sind. Und auch den Job, die habe ich gar nicht als stressig empfunden. Ich glaube, es war einfach, letztendlich reichte die Zeit nicht für beides. Und das war, aber das merkt man ja oft erst später. Also damals war ich dann eben einfach, glaube ich, wahrscheinlich dauermüde, aber es hat geklappt und es war trotzdem was Positives. Und es ist eher, dass ich zurückgucke und denke, oh, das hätte man vielleicht ein bisschen schlauer so von einem zeitlichen Abfolge planen können.
So weniger gleichzeitig.
Ja, genau, aber es ergab sich, also ich war angenommen in Cambridge und dann habe ich irgendwie ein paar Monate später herausgefunden, dass ich mein zweites Kind erwarte und dann war für mich einfach keine Frage, dass ich war so dankbar dafür, dass ich diesen Platz hatte, denn das hätte ich nie drüber nachgedacht, das nicht zu machen.
Ja, man sagt ja immer, die Schweden haben so einen vorbildlichen Blick auf Vereinbarkeit. Hast du irgendwie da auch was mitgenommen, dass du irgendwie das so gut nebeneinander her managen kannst? Gibt es da irgendwelche Geheimnisse?
Ich glaube, also ich habe jetzt bestimmt keine Rezepte, das besonders gut zu machen. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist vielleicht die familiäre Prägung plus, dass ich bei meinem ersten Kind ja im US-Umfeld war, beziehungsweise dann später ja in London, dass ich natürlich umgeben war von sowohl familiär als auch in meinem Arbeitsumfeld, von einem Umfeld, wo die Frauen die meisten Kinder hatten und voll gearbeitet haben und natürlich mit Babysittern und Nannies und Großeltern gearbeitet. Also ich glaube, meine Erwartungshaltung war jetzt eine ganz andere. Also ich habe dann eben das auch nie in Frage gestellt. Ich habe immer voll gearbeitet und dann kam ich nach Hause und hatte die Kinder und hatte ja auch einen Vater, der sich auch mitgekümmert hat und eben eine Nanny. Und das war sozusagen in diesen kulturellen Kontexten, in denen ich diese Zeit hatte, total normal. Und ich habe dann nie drüber nachgedacht. Ich bin dann nur erst, als ich dann nach Deutschland ging, da fiel mir plötzlich so wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, boah, es ist ja total krass, wie das hier ist. Ja, total anders.
Wie ist es denn hier in deinen Augen?
Na, jetzt ist ja, glaube ich, schon mal, hat sich ja schon einiges getan. Aber als ich dann nach Berlin kam, und Berlin ist ja auch schon, da gab es Kitas, die hatten den ganzen Tag auf und so. Aber das, also überhaupt einen Kita-Platz zu kriegen. Und dann habe ich damals, ich war da Geschäftsführerin von der Hertie School, das auch ein tolles Unternehmen, aber dann auch zu sehen, wie viele meiner Mitarbeiterinnen sich so zerrissen haben zwischen Job und Kindern und Betreuungszeiten und Kitas, die früh zumachen. Und das fand ich schon heftig. Und natürlich genau, was du gesagt hast, so diese Frage, ich habe mich ja nie gefragt, ob meine Balance fehlt oder so, weil so habe ich es vorgelebt bekommen. Und natürlich ist es hier was anderes, wenn du dann bei allen, was ich, Kita-Veranstaltungen fehlst und beim Laternenlaufen und beim Plätzchenbacken und oder beziehungsweise ich bin dann da hingegangen, aber sowas hat mich dann eher gestresst, so dieses, dass diese zwei Systeme wie parallel funktioniert haben, ne? Dieses Kleinkindmutter sein und voll berufstätige Geschäftsführerin.
Das heißt, es kommt aus deiner Sicht zum einen so auf das Umfeld an, also dass man so einen Freundeskreis hat, wo es viele genauso machen. Und dann eben auch auf Infrastruktur.
Ja, und genau, und vielleicht auch auf so eine kulturelle Prägung, wie gesagt. Also für mich war das jetzt völlig okay, dass ich dann eben dass meine Kinder im Hort waren oder von der Nanny betreut worden sind. Also ich hatte nie dieses schlechte Gewissen oder, also ich liebe die über alles und wir haben ganz viel Qualitätszeit gehabt, aber ich habe das nicht hinterfragt und ich glaube, man kann das schon hinterfragen. Also wenn natürlich du in einem Umfeld bist, wo das ganz anders ist, ist das natürlich schon ein anderer Druck.
Wird in Deutschland denn deiner Meinung nach heute den Müttern dieser Druck weiterhin zu viel gemacht?
Ich glaube, wir haben
also
ja eher das Problem.
Also den berufstätigen Müttern?
Ja, na, ich finde eher diese Diskussion, weil ich finde, wie gesagt, ich finde, jede oder jeder sollte das machen, wie sie Lust hat. Viel arbeiten, wenig arbeiten. Und ich glaube, jeder Weg ist richtig. Ich finde es eher diese ewige Beurteilung. Also ich glaube, dass egal, wie du es machst. Und ich habe auch oft so gedacht, dieses Teilzeitarbeiten und trotzdem dann kommen die doofen Sprüche von irgendwelchen Kollegen. Also egal wie du es machst, ist da glaube ich immer so ein Blick drauf, der wertet und das finde ich schwierig, weil ich eigentlich letztendlich denke, es gibt kein gut und richtig, aber dieser Druck von außen oder die Blicke, die sind hier schon stärker. Das kannte ich so nicht vorher.
Also das ist auch aus deiner Sicht so eine deutsche Spezialität?
Ja, weil ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang, in meinen ersten Tagen in Deutschland, ich bin dann immer sehr, sehr bewusst früh gegangen oder bewusst gegangen und habe dann gesagt, ich gehe jetzt zu meinen Kindern, weil ich war ja auch die Geschäftsführerin, ich musste das vorleben. Aber manchmal dachte ich auch so, Gott, am liebsten würde ich mich jetzt hier rausschleichen, damit ich nicht die Blicke kriege von irgendwelchen Mitarbeitern nach dem Motto, was verkrübelt die sich jetzt wieder? So früh, während du von den anderen dann bekommen hast, dieses, wieso ist die immer noch hier, wo doch irgendwie, was ich, Laternenumzug ist.
Ja, ja, das ist so eine Zerrissenheit dann. Jetzt sind wir schon gesprungen zur Hertie School, ne? Das war dann die Station nach dem MBA, richtig?
Genau, da war ich dann fünf Jahre Geschäftsführerin.
Mhm, das war diese Zeit und danach kam aber noch nicht direkt die Allianz.
Nee, genau, danach bin ich in den Finanzsektor letztendlich, ich weiß nicht, abgerutscht ist falsch, das war aber sozusagen gerutscht und war bei HPC Capital, das ist ein riesengroßes Family Office und war da CFO und konnte da dann sozusagen meine richtig tollen Finanzkenntnisse vom MBA einbringen.
Und was hat dich dann bewogen, da wieder wegzugehen?
Letztendlich, das war Zufall, wie bei mir, aber echt viel Zufall war, wie du ja schon merkst gerade, wenn ich so rede. Ich bin gefragt worden, ob ich zur Allianz gehen möchte und ich hatte natürlich mit der Allianz gar nichts vorher zu tun und auch mit Versicherungen gar nichts. Und das ist ja ein relativ komplexer, also Versicherungen sind komplex zu verstehen. Das ist natürlich auch eine Industrie, wo primär Leute sind, die das auch schon lange machen, die hohe Expertise haben. Und das ist aber auch eine Branche, die, wie gesagt, ein Geschäftsmodell hat, was zum einen total spannend ist, weil es ja langfristig ist. Du legst ja immer langfristig an und das fand ich spannend, weil das ist ja auch zum Beispiel ein Grund, wieso da auch viel Nachhaltigkeitsthemen eine Rolle spielen, weil du ja dir Gedanken machen musst, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus. Das fand ich interessant. Und das andere war, dass ich so dachte, das ist so richtig schwierig und das mache ich einfach mal so. Und es ging auch darum, sozusagen im Versicherungsbereich auch sozusagen nochmal strategisch nach vorne zu überlegen. Ne? Also wie kann man da moderner werden? Was gibt es vielleicht für neue Business-Ideen? Das hat mich auch gereizt, weil natürlich Versicherung auch ein, ich sag mal, so klassisches Geschäftsmodell ist. Also insofern waren da ganz viele Sachen, die ich so spannend fand.
Okay, also du findest es generell ganz spannend, wenn Sachen richtig schwierig sind?
Ja, irgendwie schon. Und da war dann eben auch noch, glaube ich, so diese diese intellektuelle Komponente. Ich dachte, boah, ich habe mir dann so Bücher gekauft über Versicherungsmathematik und alles, habe ich natürlich viel zu anspruchsvoll teilweise, aber so dieses, dass ich dachte, boah, das ist ja nochmal eine richtig neue Welt. Also das ist ja echt hochkomplex.
Und man hört so ein bisschen raus, es ist nicht nur, dass du oft dich gerne dann so in neue Herausforderungen gestürzt hast, sondern dass du auch echt oft viel gleichzeitig gemacht hast. Also hier jetzt wäre es, dass du eben dann in dieser Zeit nicht nur bei der Allianz warst, sondern eben auch noch in unzähligen Projekten und Gremien engagiert. Also ob das jetzt irgendwie Albright-Stiftung ist oder diese Generation CEO, verschiedene Sachen. Also machst du auch gerne viel parallel?
Also ich würde sagen, der Treiber von diesen Nebenaktivitäten, das sind ja dann eher Aufsichtsratsmitgliedschaften von Non-Profit-Organisationen, da war sicherlich eher der Treiber, dass ich die Organisation toll fand und da einfach Lust hatte, Teil von zu sein und zu unterstützen. Was heißt parallel? Ich glaube, was ich gerne mag, ich mag gerne mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Und das empfinde ich als Bereicherung. Und insofern fand ich immer, egal wo ich war, habe ich eigentlich immer ein relativ lebhaftes Netzwerk gehabt aus Menschen, die ganz andere Dinge machen. Und ich empfinde das als nicht nur bereichernd, sondern auch als hilfsreich. Weil genau, es ist ja wieder diese Interkonnektivität von Themen, von Problemen und da einfach auch Leute zu kennen, die vielleicht an einem Problem von einer ganz anderen Seite arbeiten, das finde ich wichtig.
Eine dieser Gremienarbeit ist ja auch diese Initiative Die Nächste. Da geht es um Opfer häuslicher Gewalt. Und das ist ja eine Initiative, die sich letztlich darauf gegründet hat, dass mehrere Frauen gesagt haben, mir ist das auch passiert. Und da warst du eine davon. Wie ist das Ganze zustande gekommen und wie kam deine Entscheidung zustande, da mitzumachen und dich auch selbst zu outen, dass dir das passiert ist?
Ja, das ist die Initiative, die nächste, die haben wir im Frühjahr diesen Jahres gegründet mit ein paar Frauen zusammen. Und wie gesagt, wir sind alle Betroffene. Ich war auch betroffen davon, von häuslicher Gewalt. Und ich bin sicherlich eine der treibenden Kräfte dahinter gewesen, hinter der Initiative mit drei anderen Frauen. Und ich würde sagen, so der treibende Moment war dass es ein total totgeschwiegenes Thema ist, dass es total höchst stigmatisiert ist, dass wir uns so durch Zufall zueinander kamen, wir betroffenen Frauen, und wir sind alles Frauen, die eher sozusagen in guten Positionen arbeiten, und dann dachten, das kann doch nicht sein, dass wir eigentlich so stark sind und wir haben Führungspositionen. Und trotzdem erzählen uns alle, wir sollen darüber schweigen, weil das irgendwie komisch aussieht, weil wir auf unsere Reputation achten müssen, weil man denken könnte, wir sind dann im Job schwach. Und haben uns dann gesagt, nee, das geht aber nicht. Also, und uns auch gedacht haben, wenn wir schon eigentlich keinerlei Möglichkeit haben, uns dagegen zu wehren und darüber zu sprechen, wie geht's denn dann den Frauen, die viel weniger Möglichkeiten haben und viel weniger Privilegien? Und das war so der treibende Punkt, wo wir gesagt haben, uns reicht's jetzt und wir fangen an, darüber zu sprechen. Weil, wie gesagt, es ist ein hochstigmatisiertes Thema und allen von uns wurde immer geraten, dieses sprecht nicht drüber, zeigt nicht an, weil wenn das rauskommt, dann schadet ihr euch selber.
Rebelliert dann auch so die Juristin in dir eigentlich, wenn man dir sowas sagt?
Naja, also sagen wir mal so, es ist natürlich so, wenn man so Situationen miterlebt hat, braucht man ja auch erstmal eine gewisse Zeit, um sich zu sammeln und zu verstehen, was einem da eigentlich passiert ist. Aber es war schon so, dass ich dachte, das ist hier ungerecht, das kann nicht sein. Und es ist ja auch so, dass, also es gibt kaum Zahlen, aber bei häuslicher Gewalt ist es so, dass ungefähr jede 215. Tat wird in Deutschland angezeigt davon. Es passiert schätzungsweise, jeder dritte Frau hat es schon mal erlebt. Und von den angezeigten Taten wird ein Bruchteil, ich glaube, es gibt so Schätzungen zwischen 5-8%, überhaupt verurteilt. Also du hast juristisch eigentlich keine Chance. Und das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich so lange Jura studiert, weil ich so an Gerechtigkeit glaube. Und jetzt siehst du, wie das eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und das war eben auch so ein Moment für diese Initiative, dass wir gesagt haben, okay, dann werden wir jetzt zumindest laut und versuchen durch unsere Sichtbarkeit das Thema irgendwo in den Vordergrund zu spielen, und haben dann ja zusammen mit dem Fokus eine Titelstory gemacht, wo wir 45 Frauen, die betroffen waren, gezeigt haben und sind seitdem da auch sehr aktiv hoffe, dass wir da noch einiges bewirken werden.
War das denn für dich eine große Überwindung, dann auch in so einem Rahmen dann dein eigenes Gesicht zu zeigen?
Ja, klar. Also A, es ist jetzt nicht, worauf man stolz ist, muss ich sagen. Es ist natürlich auch was, was ich mit den Kindern vorher besprechen musste. Und es ist auch was, wie gesagt, das ist ja die normale Reaktion des Umfelds, aber auch von Anwälten und Kollegen, dieses sprich nicht drüber, weil es schadet dir. Also insofern ist das für uns alle ein großer Schritt gewesen, aber irgendwann mal auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich ja gar nicht glaubwürdig in meiner, also ich habe eine Führungsrolle, ich bin Juristin, ich trete für Gerechtigkeit an, ich engagiere mich sozial und da kann ich ja jetzt nicht selber verstummen, wenn ich mal die Chance habe, auch einen Unterschied vielleicht zu machen. Und dann ist es eben unbequem, da muss ich jetzt durch, so.
Und es wurde oft gesagt, es schadet dir, hat es geschadet, würdest du sagen? Das war so?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe für mich, oder ich denke, ich spreche da jetzt auch für meine Mitinitiatorin, wir haben einfach für uns beschlossen, dass uns wichtiger ist, das Risiko in Kauf zu nehmen, aber dass wir dafür aufstehen und dann ist es so, wie es ist. Und wie gesagt, es passiert jeder dritten Frau in Deutschland und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir dieses Thema auch aus dieser vermeintlichen Nische rausholen, weil das ist ja auch so, das ist ja so ein Stigma-Thema. Ach, das passiert ja nur so ganz bestimmten Gruppen und das ist natürlich totaler Quatsch. Und was interessant war, ist, dass ich damals meine ganzen Managerinnen-Netzwerke abtelefoniert habe für den Fokus und auch gesagt habe, hier, wir machen die Aktion und wir suchen Betroffene, die sich mit uns zeigen. Und was ich ganz erschreckend fand, war, wie viele Frauen gerade in sehr guten Positionen davon betroffen sind. Ich würde auch sagen, überproportional. Da gibt es auch Studien zu. Und das auch noch mal so als Thema zu verstehen, ne? dass sozusagen Frauen, die im Beruf sehr erfolgreich sind, dass das natürlich oft auch so Macht- und Kontrollthemen in doch sehr patriarchal geprägten Strukturen hervorruft.
Also du siehst da einen Zusammenhang tatsächlich zwischen der Karriere einer Frau und sozusagen der Wahrscheinlichkeit, dass ihr das passiert?
Also es gibt Zahlen dazu, die sagen, dass sozusagen die Chance für, ich sage mal, Akademikerinnen, die beruflich recht erfolgreich sind, wie auch immer man das dann definiert, Betroffene zu sein von häuslicher Gewalt, dass es relativ hoch ist. Und ja, ich kann es zumindest aus meinem Umfeld bestätigen, dass es sehr viele Betroffene gibt und ich das auch schockierend fand, wie viele Frauen, als ich sie dann gefragt habe, ob sie mitmachen, Antworten kamen wie, ja, ich finde das super, dass ihr das macht, aber ich glaube, ich bin nicht betroffen, weil mein Mann schubst mich immer nur oder mein Mann hat mich nur dreimal die Treppe runtergeworfen, wo ich so denke, wow, was ist denn das überhaupt für eine Wahrnehmung in unserer Gesellschaft, dass wir denken, dass das normal ist, dass wir da darüber schweigen müssen.
Wow, ja, also das mit einem nur irgendwie zu betiteln, ist schon wirklich erstaunlich. Okay, und diese Verbindung zur Berufs- und Karrierewelt, die gibt's aber ja auch andersrum, dass es auf der anderen Seite ja schon eine große Befürchtung gibt, wahrscheinlich unter Betroffenen, dass es irgendwie einen negativen Einfluss dann haben könnte, auf die Karriere sich zu outen mit so einem Thema.
Ja, natürlich, das ist, glaube ich, letztendlich gibt es so viele negative Einflüsse, es ist das Sorgerecht zu verlieren bei vielen Frauen, es ist dieses Nicht-Geglaubt-Werden, stigmatisiert zu sein, so dieses, naja, mit der kann ja was nicht stimmen, das ist ja eine ganz starke Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die betroffenen Frauen, die müssen ja wahnsinnige Vorurteile und Kommentare über sich ergehen lassen, während die Täter überhaupt nicht im Fokus stehen und insofern kann ich das auch verstehen und ich glaube auch, wenn man natürlich dann beruflich viel zu verlieren hat, das ist ein großer Schritt.
Ist dir das auch passiert, dass du solche Kommentare bekommen hast?
Ja, natürlich, das bekommen alle Betroffenen. Aber umso wichtiger ist es ja, irgendwie dagegen anzugehen und das auch sozusagen das Thema öffentlich zu positionieren. Weil wie gesagt, was man sich natürlich klar machen muss, wenn man sich jetzt den Fokus anguckt mit den 45 Frauen oder auch merkt viele Frauen, jetzt auch in der Wirtschaft, wer sind denn die Täter dazu? Das entspricht ja nicht diesem vermeintlich gängigen Vorurteil, wo man immer sagt, das passiert irgendwo ganz woanders, das hat ja gar nichts mit uns zu tun.
Hast du das Gefühl, dass diese ganze Kampagne jetzt schon so einen richtigen Impact hat? Also hat sich was verändert?
Also ich glaube, dass wir einen Impact haben. Also ich kriege das immer wieder gespiegelt, weil das Thema also sehr sichtbar ist. Natürlich nicht nur durch uns, es gibt ganz viele tolle Organisationen, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, was nochmal geholfen hat, war A, dass sich Betroffene mit uns, viele Betroffene gezeigt haben, weil das ist relativ neu, weil meist ist es ja, jeder kennt die Artikel, wo dann
irgendein Name mit Abkürzung steht und dann von hinten oder ein riesengroßer Balken übers Gesicht. Und wie gesagt, alles verständlich, weil eben Betroffene wirklich auch oft in Gefahr sind. Aber dass sich Frauen zeigen mit ihrem Beruf, mit ihrem Namen, das ist neu. Und ich glaube, das hat eine andere Sichtbarkeit gemacht. Und wir haben das ja mit dem Fokus bewusst nach dem Sterncover damals, dieses Wir haben abgetrieben, so nachgestellt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen aus dieser Anonymisierung raus. Und ich glaube, was auch geholfen hat, ist nochmal, dass das auch Frauen sind aus allen Bereichen der Gesellschaft. Also wir sind da wirklich ganz unterschiedlich, also Managerinnen, Verkäuferinnen, also dass wir einfach auch gesagt haben, das betrifft einfach jede. Und weil es hat nie mit dem Opfer zu tun, es hat immer mit dem Täter zu tun und es ist letztendlich ein strukturelles gesellschaftliches Thema und das auch da den Fokus drauf zu legen. Das sind keine Einzelgeschichten, keine Familiendramen. Das ist ein strukturelles Thema und es ist einfach etwas, was auch auf einer ganz anderen Ebene deswegen adressiert werden muss. Weil das ist ja medial, sind das immer diese Familiendramen, Einzelgeschichten und dann soll irgendwie Blut gesehen werden und dann wird das so ausgeschlachtet. Und uns ist eben ganz wichtig zu sagen, nein, das ist ein Massenphänomen. Jede dritte Frau in Deutschland und da stimmt was mit den Strukturen nicht.
Und wie hat dein eigener Arbeitgeber reagiert darauf?
Also ich habe da bisher nur positives Feedback, sowohl von der Allianz als auch, ich meine, das ist natürlich jetzt auch bei der GIZ. Wir setzen uns ja sehr stark für feministische Entwicklungspolitik ein. Das passt insofern natürlich thematisch sowieso sehr gut, weil wir uns natürlich auch gegen Gewalt an Frauen auch in unseren Partnerländern stark machen. Und insofern empfinde ich es da, ist es ja letztendlich konsequente Handlung. Also ich muss sagen, ich habe da bisher nur Positives erlebt, aber ich weiß auch von vielen unserer betroffenen Frauen, dass die wirklich Probleme bekommen haben.
Welcher Art jetzt karrieretechnisch?
Naja, also das ist ja dann immer so schwer, also ob das jetzt dumme Kommentare sind oder ob dann, sagen wir, irgendwelche eigentlich vorgesehenen Beförderungen plötzlich doch nicht passiert sind, wo man natürlich jetzt dann nur spekulieren kann, aber das ist relativ vielfältig.
Du hast es gerade schon angesprochen, da gibt es auch eine Verbindung zu deiner Tätigkeit. Du willst ja generell Entwicklungshilfe irgendwie so ein bisschen weiblicher ausrichten, hat man das Gefühl. Ist das richtig?
Ich glaube, wir nennen das jetzt Entwicklungszusammenarbeit. Also eigentlich muss man sagen, ist das ja schon relativ, das ist schon viel weiblicher ausgerichtet als jetzt zum Beispiel Finanzindustrie. Aber was natürlich schon wichtig ist, ist eben genau dieses Thema, ne? Feministische Entwicklungspolitik. Also dass wir schauen in unseren Projekten, dass wir also zumindest schauen, dass es keinen negativen Effekt auf Frauen hat, aber vor allen Dingen eben auch schauen, wie können wir Projekte so gestalten, dass sie Frauen in verschiedenen Dimensionen auch fördern und stützen. Also das ist einer unserer Schwerpunkte. Insofern passt das in der Tat ganz gut zusammen.
Okay. Würdest du denn sagen, dass du jetzt so ein bisschen, weil sich ja der Kreis schließt, wenn man nochmal auf diesen Lebenslauf guckt, dass du jetzt wieder in dem Entwicklungspolitik-Thema angekommen bist? Würdest du sagen, du fühlst dich angekommen gerade beruflich?
Ja, total. Also ich muss erst mal sagen, ich fühle mich immer angekommen. Also ich werde jeder meiner Station Spaß gemacht. Aber was ich schon immer so formuliere, ist, das ist schon so ein bisschen wie nach Hause kommen gewesen. Oder ist es immer noch? Dass ich so dachte, ja, das ist insofern Kreis, das klingt so, als ob ich irgendwie so am Lebensende stehe. Ich hoffe, das tue ich nicht. Aber das ist schon so ein, das fühlt sich sehr nach Heimat an.
Was ist so dein Fazit dieser ersten 100 Tage, die du sagtest, dass du sie rum hast?
Also ich bin ja sehr ich bin ja schon mit viel positiver Vorfreude da reingegangen, dass es wirklich eine große Freude ist, dass es mir enorm viel Spaß macht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und die Aufgaben. Und wie gesagt, jetzt gerade die beiden Male auch, als ich in Afrika war, das vor Ort zu sehen. Und das ist so sichtbar und so spürbar, was wir machen. Und das ist enorm positiv. Also es macht mir echt, also das ist ja eher so ein Gefühl. Ich sagen kann, ich fühle mich da total angekommen.
Das klingt schön. Man sieht ja vor Ort aber tatsächlich dann auch viel Leid eigentlich, oder? Also es sind ja nicht nur positive Bilder. Wie bringst du das für dich zusammen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich ja schon früher in Indien, Afrika gearbeitet habe, da habe ich viel mehr mit diesem Thema, was sehe ich da eigentlich, weil ich da auch so in Slums gearbeitet habe. Das hat mich viel mehr beschäftigt. Inzwischen glaube ich, die Bilder hab ich ja sowieso und jetzt sehe ich eher, dass es schön ist, dass wir eben zusammen mit Partnern vor Ort was verbessern können. Also ich versuche dann eher sozusagen zu sehen, wie wichtig das ist, dass es da eben, dass man das nicht einfach nur hinnimmt, sondern dass man versucht, da Lösungen zu finden.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Entwicklungspolitik. Es ist ja oft so, dass Leute sagen, es bringt alles gar nichts. Ist es für dich schwierig, einen Job zu machen, wo man mit dieser Frage doch relativ oft konfrontiert wird?
Ja, bis jetzt sagt mir das noch keiner, aber klar, die Frage gibt's. Ich finde nicht, weil... Also erstens gibt es genug positiven Impact und das Zweite ist ja auch, was ist denn die Alternative? Natürlich gibt's Sachen, wo man überlegen muss, wie kann man das besser machen? Aber ich finde ja so, was ist denn die Alternative? Nichts zu machen?
Verstehe. Jetzt haben wir ja über eine sehr bunte und facettenreiche Karriere letztlich gesprochen und einen sehr abwechslungsreichen Weg und viele Dinge, die bei dir oft auch gleichzeitig passiert sind. Gibt es denn irgendetwas, was du irgendwie auf diesem Weg noch gar nicht gemacht hast und was dich in Zukunft noch mal reizen würde? Ist da noch irgendwas, was schlummert?
Also, wo ich total Lust zu habe, also ich würde wahnsinnig gerne, ich habe immer so gedacht, ich würde so gerne noch mal so am MIT oder irgendwie so richtig so IT- und Digitalthemen lernen. Und was mich auch total interessiert, noch mal um ein Studium, wo ich dann so dachte, dieses, also wirklich so ethische Fragen, also so Ethics, KI oder eben auch, ich dachte immer, wenn ich noch mal jünger wäre, wenn ich mein jüngeres Ich wäre, dann würde ich immer so Philosophy, Politics, also wo ich immer noch so ein Philosophie- oder Ethik-Teil mit reinmische. Das ist sowas, wo ich denke, das hätte ich noch mal Lust zu. Da bin ich jetzt wahrscheinlich inzwischen zu alt für.
Machst du als Seniorenstudentin?
Ja, genau. Da sitze ich da. Da war ich, glaube ich,
eher ja noch einiges an Zeit vorher.
Ja, aber genau, das könnte ich ja dann später machen. Im zweiten Lebensweg nennt man das, glaube ich, oder? Studium des zweiten Lebenswegs oder so. Das ist dann bei mir der dritte Lebensweg schon, drittes Studium.
Ja, dann sind wir wieder bei der Neugier irgendwie zurück und bei diesem Drang, Sachen zu verstehen. Vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast und geholfen hast, zu verstehen, was du alles tust und warum. Und wie das so alles gleichzeitig klappt. Schön, dass wir uns hier treffen konnten.
Ja, vielen Dank dir und für deine vielen Fragen. Danke dir.